SRF 1.
SRF 1.
Ganz herzlich willkommen bei der Sendung «Zwischenhalt» hier bei uns auf SRF 1 bis zum 7. Und in dieser Halbstunde haben wir gerade zwei kritische Geister zu Gast. Einerseits der Ethiker Peter Seele, der vor dem Verlust von Privatheit warnt, weil wir alle und überall schon digital beobachtet werden. Und wer jetzt das Gefühl hat, ja, also ich nicht, ich tue ja nicht so viel E-Mailen, ich surfe praktisch nicht, habe kein E-Banking. Ihr werdet staunen, was dem alles weiss und zu sagen hat. Und dann eine Bibelwissenschaftlerin aus New York, die zeigt, wie die Bibel in der amerikanischen Politik missbraucht wird. Und kurz vor der 7. hören wir dann noch die Glocken von Gsteig bei Gstaad im Kanton Bern. Ein Mikrofon für euch, der Adrian Köpfer. George Michael, Careless Whisper, da bei uns auf SRF 1. Und ich muss noch fast ein bisschen vorwarnen, weil das, was ihr jetzt werdet hören, das kann unter Umständen euer Leben ziemlich verändern, beziehungsweise ein paar könnten fast ein bisschen auf die Welt kommen, wenn sie das hören. Weil ich habe ziemlich das Maul vergessen, als ich ein paar Aussagen gehört habe. Weil viele, die kein Smartphone haben, die nicht viel E-Mailen, surfen oder auch kein E-Banking machen, viele von denen meinen ja, sie seien nicht betroffen, wenn es um die digitale Erfassung geht. Der Ethiker, der Peter Seele, aber zeigt, dass wir alle irgendwo erfasst werden, dass wir eine Datenspur hinterlassen, die von der Digitalindustrie ausgewertet werden kann.
Das ist an jedem Flughafen so, das ist im öffentlichen Raum in England mittlerweile so. China ist ganz stark, was das angeht. Auch Amerika, New York ist mittlerweile so weit mit flächendeckenden, hochauflösenden Kameras und Gesichtserkennungsalgorithmen ausgestattet. Anders gesagt, selbst wenn Sie ab und zu mal nicht mit der Kreditkarte zahlen, ab und zu mal das Handy ausschalten, unser digitales Selbst produziert Daten, ob wir das wollen oder nicht.
Der Peter Seele forscht an der Uni Lugano und hat ein Buch darüber geschrieben, wo und wie überall Daten über uns gesammelt werden. Der Ethiker will den digitalen Fortschritt aber nicht nur verteufeln.
Also es hat durchaus Vorteile, natürlich. Man ist dadurch aufspürbar. Wer nichts zu verbergen hat, dem könnte es egal sein. Wer etwas zu verbergen hat, wer was Kriminelles macht, dem kann man besser auf die Spur kommen. In der Tat kann man fragen, ist es nun gut oder schlecht? Ich persönlich bin da auch von beiden Seiten überzeugt. Ich denke, niemand hat was dagegen, Verbrechern auf die Spur zu kommen, Terroristen auf die Spur zu kommen, Sicherheit zu erhöhen. All das sind gute Anliegen. Es gibt aber auch einige Gründe, die dagegen sprechen, warum wir diese Daten in dieser Vielfältigkeit und nahezu Vollständigkeit hinterlassen und uns dadurch gläsern machen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist der Freiheit. Denn wenn ich weiß, dass ich überwacht werde, verhalte ich mich anders. Wir wissen einfach aus vielen Studien, dass Menschen sich ganz anders verhalten, wenn sie unter Überwachung stehen.
Mhm. Peter Seele fürchtet, dass wir uns wie an einem vorauseilenden Gehorsam anpassen, weil wir wissen, dass das Internet weiss, woher ich gehe, welche Filme ich schaue und so weiter, passt man sich wie unterbewusst schon an. Für Aufsehen gesorgt hat unlängst ein Fall, wo eine Frau Werbung für Schwangere bekommen hat. Zu dem Zeitpunkt hat die Frau selber noch gar nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Das Netz aber, Facebook und Company, haben es schon vor ihr gewusst. Und mit so etwas wird man sich schlussendlich sogar müssen abfinden, wenn man teilnehmen und teilhaben an dieser Welt, sagt der Ethikprofessor Seele.
Wir können uns in der Tat nicht gegen wehren. Das Einzige, was man machen kann, und das ist das, was jetzt in Ansätzen erfolgt, ist Regulierung. Die Datenschutzrichtlinie, die jetzt in einigen Ländern erlassen wurde, ist ein Schritt in diese Richtung. Aber die großen Plattformunternehmen, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, andere, die haben so eine starke Monopolstellung, was die Daten, Datenproduktion und Datenauslesung angeht. Das ist sehr schwer rückgängig zu machen und nicht zu vergessen, die Staaten selber, die Geheimdienste, die Dienste, die Intelligenz der Öffentlichkeit der Staaten nutzt dieses vorhandene Wissen, zapft dieses Wissen an, um aus Sicherheits- und anderen Gründen diese Daten auch auszuwerten.
Man sollte also genauer hinschauen, zu was man Ja sagt im Netz und auf welchen Plattformen, sozialen Netzwerken man sich bewegt. Aber der Blick in unser Hirn, der sei der Digitalindustrie schon lange möglich. Der Peter Seele fürchtet darum, dass unsere Gedanken nicht mehr so frei sind wie vor der digitalen Revolution.
Und jetzt bekommen wir wieder eine Überwachungssituation, wo eine andere Instanz, eine andere Autorität auf der Rückseite der Cloud mehr über uns weiß, als wir über uns wissen. Und noch einmal der Punkt, wir uns deswegen anders verhalten.
Verloren ging die so auf fast jede Form von Privatheit. Privacy is dead. Das Private sei tot, hat der Facebook-Chef Mark Zuckerberg mal gesagt. Der Peter Seele widerspricht dem nur zum Teil.
Diese Privatheit, wo man nur wirklich selber weiß, was einen privat interessiert, was einen angeht, die ist nicht mehr so einfach mit der digitalen Technologie aufrechtzuerhalten. Und das wäre unsere These, Privatheit ja, aber in einem neuen Sinne, dass man ganz schlecht eigene Geheimnisse haben kann, vielleicht sogar vor sich selbst, weil die Datenspuren so stark sind, dass darin Informationen über die Zukunft enthalten sind, Krankheitswahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeiten in gewissen Stadtteilen, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen. All das kann man mit digitalen Daten ermitteln, das wird ermittelt und ich glaube, das Nutzenpotenzial dieser algorithmischen Auswertung von Daten wird in Zukunft noch stärker sein und sich noch weiter ausbreiten.
Der Ethiker Peter Seele. Zusammen mit seinem Co-Autor, Lukas Zapf, hat er ein Aufklärungsbuch geschrieben, das heisst «Die Rückseite der Cloud» und es warnt vor dem Verlust von Freiheit und Privatheit im Internetzeitalter. Das Buch ist erschienen im Verlag Springer, «Die Rückseite der Cloud».
Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
Mevoi, Julieta Venegas, da bei uns auf SRF 1. Wem gehört eigentlich die Bibel? Gehört die niemandem? Gehört die allen? Jedenfalls wird die Bibel von ganz unterschiedlichen Parteien und Weltanschauungen immer wieder gebraucht, für bestimmte Anliegen zu legitimieren. Häufig passiert es, dass die Bibel auch gegen die Bibel gebraucht wird. Und das können wir fast täglich in den USA beobachten, sagt Theologin Brigitte Kahl. Die Bibelwissenschaftlerin lehrt seit gleich 10 Jahren in New York und war gerade auf Schweiz Besuch gewesen. Und unsere Judith Wipfler hat ihre kritische Analyse können abholen.
«In God we trust. Auf Gott vertrauen wir. So steht es auf jedem US-Dollar. Und tatsächlich ist es bis heute so, als ein US-Politiker, der gewählt werden will, gescheit auch den konservativen Christinnen und Christen entgegenkommt. Das sei Donald Trump perfekt gelungen, sagt die Theologin Brigitte Kahl.
Trump selber ist kein Christ und er beruft sich auch nicht auf die Bibel, aber er hat den konservativen Christen den Eindruck vermittelt, da würde sich also für ihre jeweilige Agenda einsetzen, was auch immer die ist. Also das kann sein der Lebensschutz, überhaupt der ganze Kreuzzug gegen diesen linkslastischen Liberalismus und den Islam.
Auch wenn der Donald Trump selber gar nicht so fromm sei, so scheint er in den Augen von Erzkonservativen doch der Richtige zu sein, der ihre Werte könnte durchbringen. Seien die jetzt rechtsevangelikal oder traditionalistisch-katholisch.
So sehen die das, dass er eben eine letztendlich von Gott gewollte und in der Bibel beschriebene Ordnung wiederherstellen wird.
Das Problem aber ist, sagt Bibelwissenschaftlerin, dass man das mit der Bibel gar nicht mehr zusammenbringen kann. In der Bibel steht viel häufiger der Satz «Liebe den Fremden wie dich selbst» oder es steht «Du sollst den Zehnten geben» für Arme, Kranke, Witwe und Waise. Und beim Apostel Paulus steht sogar, dass Christenmenschen untereinander alle eins seien und Ethnie, Geschlecht und politischer Status hier keine Rolle mehr spielen. Umso stoßender ist es, wenn jetzt sogar ausgemachte Rassisten mit Bibelfers daherkommen. Die Theologin Karl berichtet.
Ganz aktuell in Amerika, Ham, der Fluch über Ham, im ersten Buch Mose, im 9. Kapitel, heißt das, dass dort Menschen schwarzer Hautfarbe zur Sklaverei verurteilt werden. Das ist in Südafrika so gelesen worden und es wird ganz stark in den Südstaaten in Amerika so gelesen. Auch wenn da nicht steht, dass Ham schwarze Hautfarbe hatte, aber es ist, fragen Sie mal die Leute, die meinen, das steht da.
Aber eben, wer wehrt sich gegen so etwas? Wer bringt gute Gegenargumente aus der Bibel? Wer haltet dem Rassismus etwas vom Liebesgebot entgegen? Leider nur wenige, sagt Brigitte Karl, die schon seit 10 Jahren in New York lehrt und lebt. Aber es gibt sie schon auch noch, die gute Art von Bibeltreue, zum Beispiel im linksevangelikalen Spektrum. Bei Menschen, die mit der Bibel in der Hand Sozialarbeit und Flüchtlingshilfe machen und sogar den krassen Kapitalismus kritisieren. Brigitte Karl erinnert sich zum Beispiel an eine Bibel-Protest-Lese-Aktion von Pastorinnen und Pastoren im US-Parlament.
Einfach nur als Performance. Sie haben da gestanden, sie haben mit niemand gestritten, sie haben sich einfach da nur hingestellt und haben einer nach dem anderen Bibelverse gelesen. Und das wurde als Störung des politischen Betriebes empfunden.
Die Bibelvers haben ausgerechnet konservative, christliche Politiker verrückt gemacht. Warum ausgerechnet die? Weil die Bibelvers, die zum Beispiel von der universalen Liebe von Gott für alle Menschen reden, weil die nicht zum Selbstverständnis von konservativen US-Amerikanern passen. Brigitte Karl.
Selbst bei den Leuten, die gar nicht sonst die Bibel kennen, aber als Amerikaner und Amerikanerin wissen Sie, das ist die Theorie des Manifest Destiny, dass wir eigentlich von Gott erwählt sind und dass Gott will, dass Amerika die führende Weltmacht ist. America first. Und das ist, was Trump verspricht. Make America great again. Wir sollen wieder groß werden, wir sollen die Ersten sein, selbst wenn das ein Krieg bedeutet. Aggressive Außenpolitik ist der Arm Gottes.
So hat der Rechtspropagandist Steve Bannon einmal wörtlich gesagt.
Und das muss ich jetzt doch sagen, der biblische Sumpfboden, aus dem sowas wächst, das muss man sozusagen verstehen und man muss Argumente dagegen haben.
Die Gegenargumente aber, die doch so einfach zu finden sind in der Bibel, sie werden, wie gesagt, kaum eingebracht und laut gemacht in der öffentlichen Debatte. Die Bibel ist, scheint es, von Ultrakonservativen besetzt. Liberale und linke Amerikanerinnen und Amerikaner kommen kaum je auf die Idee, ausgerechnet in der Bibel noch Argumente für die Schwachen zu suchen. Das findet die Bibeltheologin Karl extrem schade.
Ich glaube, sie ist einfach viel, viel zu kostbar, als dass wir sie den Rechten überlassen können.
Die Bibel zurückzugewinnen für eine sozialere und friedlichere US-Politik. Mit dem sind Theologinnen wie Brigitte Karl allerdings eine Minderheit.
Ein Plädoyer für die Bibel und für die Menschenliebe, das könnt ihr morgen ausführlich in der Sendung Perspektiven hören. Um 8:30 wird sie auf SRF 2 Kultur ausgestrahlt und ist dann noch online zum Nachhören auf srf1.ch. Like you and I.
like you and I. It's gonna be alright. But when my sky clouds over, lift me up. When the day is over,
take me up.
When the sun
Halliwell mit «Lift me up» hier bei uns auf SRF 1 vor der 7. So, und jetzt gehen wir zusammen in südlichste Zipfel vom Kanton Bern, in die Talkessel vom Oberen Sahnental. Das heisst, wenn man von Gstaad aus eben nicht an Lauensee hinterfährt, sondern dort das andere Tal, da rechts hinterfährt, Richtung Col du Pion, dann kommt man auf Gsteig. Der Name kommt aus dem althochdeutschen «Steiga» für Anstieg und bezeichnet die Stelle, wo die alte Wegverbindung nach dem Col du Pion ansteigt. Einwohner hat es knapp 1'000 und gerade jetzt aktuell ist es dort auch ziemlich nass, weil es vorher regnet. Und weil wir heute von dort die Glocken hören, von Gsteig bei Gstaad, wollen wir noch heute lesen, was dort auf den beiden Glocken von der spätgotischen Kirche aus dem Jahr 1453 steht. Dort liest man den Psalmvers: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Thank you. eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.